Zeit bekam ich von guten Freunden ein Buch geschenkt, das den Titel trägt Zeit, der Stoff, aus dem das Leben ist. Der Verfasser Stefan Klein ist Physiker, Biophysiker und Philosoph. Dieses Buch regte mich an, über die Zeit, über unsere Zeit, über meine Zeit nachzudenken. Und da fielen mir natürlich eine Reihe von Bibeltexten ein. Auf drei möchte ich heute Bezug nehmen. Und der erste dieser Bibeltexte soll zugleich die Überschrift für diese Predigt sein. Alles hat seine Zeit. Salomo, der König Salomo, hat dieses Wort geprägt. Es steht im dritten Kapitel des Buches Prediger in Vers 1 und heißt genau: Ein jegliches hat seine Zeit, nach der Luther-Übersetzung. Gemeint ist wohl eine bestimmte, eine bemessene Zeit. Darum heißt es in diesem und in den folgenden Versen dieses selben Kapitels dann auch: Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Und so geht dieses Kapitel weiter. Ich will es nicht alles vorlesen, aber wir haben vor einigen Quartalen in der Bibelschule auch über dieses Buch gesprochen und haben es durchgearbeitet. In der guten Nachricht hört sich der erste Vers dieses dritten Kapitels so an: Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Die gute Nachricht ist streng genommen keine Übersetzung, sondern eine Übertragung. Und bei einer Übertragung erlauben sich die Autoren auch etwas hinzuzufügen. Zum Beispiel zu diesem Text haben sie hinzugefügt: von Gott bestimmte, also die von Gott bestimmte Zeit. Und zwar sind die Autoren dann der Meinung, den eigentlichen Sinn dieses Textes besser herüberbringen zu können für den modernen Menschen. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber ich glaube, an dieser Stelle haben sie den Sinn recht erfasst und richtig wiedergegeben, denn ein Israelit konnte gar nicht anders denken, als dass alles, was auf der Erde geschieht, seine von Gott bestimmte Zeit hat. Was ist Zeit? Nun könnte man hier eine wissenschaftliche Abhandlung halten, daran denke ich nicht im Mindesten. Man könnte mit Albert Einstein anfangen oder mit den alten griechischen Philosophen. Nein, mir geht es um das Praktische für unser Glaubensleben. Aber was uns hier helfen kann, ist nachzufragen, woher denn überhaupt unser deutsches Wort Zeit kommt. Im Althochdeutschen hieß es Zeit. Und damit war das Abgeteilte von der Ewigkeit gemeint. Etwas, was von der Ewigkeit abgeteilt ist oder was aus der Ewigkeit herausgenommen, herausgeschnitten ist. Wir verstehen unter Zeit die Abfolge des Geschehens in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das beobachten wir bei allen Dingen auf dieser Erde. Als ich in Friedensau studierte in den 50er Jahren, kam ich öfter auch an einem sehr großen und uralten Baum vorbei. In der Nähe dieses Ortes stand eine Eiche, die schon 800 Jahre, ungefähr 800 Jahre alt war, mit einem ungeheuren, mächtigen Stamm. Viele Zweige brachten im Frühling noch das Grün und warfen die Blätter im Herbst ab. Manche der Zweige, der Äste waren taub. Als wir dann nach einigen Jahren, ich war verheiratet, wir hatten Kinder, wir machten in Friedensau Urlaub und wollten wieder zu dieser berühmten alten Eiche gehen. Und da stand sie nicht mehr, sie lag. Und zwar nur der Stamm. Die vielen großen Äste waren abgeschlagen und der mächtige Stamm lag im Gras. Und ich dachte mir, 800 Jahre hat dieser Baum hier gestanden. Und zwar immer an der gleichen Stelle. Und jetzt liegt er auf einmal. Und wieder ein paar Jahre später war auch dieser Stamm verschwunden. Von Gustav Adolf Gedat ist nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch erschienen, das hatte den Titel »Sie bauten für die Ewigkeit«. Und Gedat hat darin Bauwerke beschrieben, die wohl ihre Bauherren wirklich für die Ewigkeit gedacht hatten, für Äonen von Zeiten. Und zu diesen darin beschriebenen Bauwerken gehörten natürlich auch die Pyramiden in Ägypten. Und die waren ja schon dort, als Abraham nach Ägypten kam. Da waren sie bereits 600 Jahre alt. Man muss sich das vorstellen. Und heute reisen Tausende und Abertausende jedes Jahr dorthin als Touristen, um diese alten Pyramiden zu sehen und zu bewundern. Sie bauten für die Ewigkeit. Ganz genauso wie ursprünglich sehen sie nicht mehr aus. Der Putz ist abgefallen, die Malerei ist nicht mehr zu sehen. Sie sind etwas kleiner geworden. Erosion hat an diesen Pyramiden gearbeitet. Ob auch sie einmal Vergangenheit sein werden? Menschen können wunderbare Kunstwerke hervorbringen, Skulpturen, Gemälde, Kompositionen der Musik, Meisterwerke der Literatur und Poesie, auch der Technik. Vieles von diesen menschlichen Kunstwerken hat Jahrhunderte, sogar Jahrtausende überstanden. Aber vieles ist auch zerstört worden, manchmal absichtlich, manchmal durch Naturkatastrophen. Manches ist gestohlen worden, manches ist einfach verschollen und wird vielleicht irgendwann mal wieder gefunden. Aber was von diesen Kulturwerten und Gütern wird ewig bleiben? Ist nicht alles eigentlich bedroht? Ist nicht auch unsere Umwelt vergänglich? Unlängst hörte ich im Radio, dass jährlich viele Tierarten aussterben. Neuerdings sind die Eisbären in der Arktis vom Aussterben bedroht. Pflanzen sterben aus. Flüsse sind vergiftet. Seen, die Meere zum Teil und die Atmosphäre ist in einem so schlimmen Zustand, dass das Klima sich erwärmt und die Polkappen zunächst besonders am Nordpol abzuschmelzen beginnen. Eines Tages könnte alles kaputt sein. In diese Vergänglichkeit sind auch wir Menschen mit einbezogen. Vor unserer Geburt waren wir nicht. Aber die Jahrtausende vor unserem Leben haben wir doch nicht als langweilig empfunden, oder? Und nach unserem Leben, nach unserem Tod, wird es wieder so sein. Wir werden wieder nicht sein. Und dennoch muss man sagen, wir kamen nicht aus dem Nichts. Und wir gehen auch nicht in das Nichts. Nach Jesu Wort gibt es für alle Verstorbenen einmal eine Auferstehung. Für die einen zum ewigen Leben. Für die anderen zum Gericht. Dem Prediger und König Salomo muss es wohl bei diesem Wort ein jegliches hat seine Zeit darum gegangen sein, unsere menschliche Vergänglichkeit vor die Ewigkeit Gottes zu stellen. auf dem Hintergrund der Ewigkeit Gottes darzustellen. Von Anfang an messen wir die Zeit. Dazu sind uns von der Schöpfung Zeitmaße vorgegeben. Eine Erdumdrehung um die eigene Achse dauert halt einen Tag. Und so wissen wir, wie lange ein Tag ist. Und die Umdrehung des Mondes um unsere Erde einen Monat. Da ist uns der Monat vorgegeben. Und für unsere Weltraumfahrt um die Sonne brauchen wir ein Jahr. Ich bin schon 75 Mal durch den Weltraum um die Sonne geflogen. Auf der Erde, mit der Erde. Manche weniger, manche mehr. Für Zeitabschnitte, die kürzer sind als ein Tag, benötigen wir Uhren. Dieser Stefan Klein, der das Buch über die Zeit geschrieben hat, das ich am Anfang erwähnt habe, spricht von einigen Experimenten, die Forscher durchgeführt haben. Sie wollten herausbekommen, ob unser menschliches Gefühl ausreicht, die Zeit zu messen. Und zu diesem Zweck sind sie ohne Uhren in stockfinstere Höhlen gegangen, einzeln, in verschiedenen Jahren, in verschiedene Höhlen. Also immer nur einer für mehr als 100 Tage. Sie haben schlafen können und sind wach geworden, aber es war finster. Sie hatten eine Taschenlampe für den allernötigsten Notfall, auch bei 100 Tagen, wie schnell wäre die verbraucht. Sie mussten sehr sparsam mit der Lichtenergie dieser Taschenlampe umgehen. Sie hatten Verpflegung mit. Und als die Zeit abgelaufen war, wurden sie wie vereinbart herausgeholt. Sie waren ganz erstaunt. Sie hatten sich verrechnet. Sie haben nicht geglaubt, dass die Zeit schon um wäre. Man kann also ohne Uhr und ohne das, was wir als Tag und Nacht empfinden und beobachten und die Mondphasen, die Zeit nicht wirklich berechnen, nicht genau berechnen. Schon das alttestamentliche Denken war stark an der Zeitkategorie orientiert. Das hängt mit der Sabbatfrömmigkeit zusammen, die eine gewisse Rhythmik in den Alltag brachte, eine Terminbestimmtheit. Der Sabbat wurde gefeiert. Das war ein Festtag, etwas Besonderes. Und ich konnte mich daran erinnern, oder ich kann mich daran erinnern, was für ein Festtag für uns Kinder der Sabbat war. Vormittags waren wir im Gottesdienst, und nachmittags trafen wir uns mit verwandten Familien, die auch Adventisten waren und die Kinder hatten. Und das war also wunderbar. Es war ein Tag, auf den wir uns sehr gefreut haben als Kinder, obwohl die übrigen Tage in der Woche auch nicht langweilig waren. Da gab es auch Interessantes. Wir hatten Freunde, ich bin auch gern zur Schule gegangen. Aber der Sabbat etwas Besonderes. Für einen Prediger ist es ein Hauptarbeitstag. Denkt ihr manchmal daran? Manchmal haben wir Prediger untereinander gesagt, ich müsste mal eine Annonce aufgeben. Prediger sucht sabbatfreie Stelle. Der Sabbat hat auch für die Israeliten und für uns auch noch eine wunderbare Verheißung in sich. Die Verheißung der ewigen Ruhe in Gottes Reich, des völligen Friedens, des Seins bei Gott. Im Hebräerbrief im 4. Kapitel bezieht sich der Verfasser dieses Briefes auf diese wunderbare alte Kenntnis des Volkes Israel und überreicht sie nun auch der neutestamentlichen Gemeinde. Aber außer diesen großen Zeitabschnitten, Tag oder Monat oder Jahr und so weiter, die von der Schöpfung her gegeben sind, gibt es noch eine ganze Menge individueller Zeitabschnitte, die wir zwar alle durchmachen, aber die für uns ganz unterschiedlich gefühlt sind. Zum Beispiel die Kindheit. Jeder hat eine andere Kindheit erlebt und hat anderes erlebt in der Kindheit. Die Schulzeit, die Jugendzeit, die Lehrzeit oder Studienzeit, die Hochzeit. Jeder hat eine andere Hochzeit gehabt, denke ich mal. Arbeitszeit. Nicht jeder findet eine Arbeit für den ganzen Tag. Und er ist dann froh, wenn er eine Teilzeit findet. Übrigens eine ziemlich neue Wortkombination. Teilzeit oder Auszeit. Mancher ist so überarbeitet, dass er fast durchdreht und er braucht dann eine Auszeit. Oder die Laufzeit. Da ist nicht mehr die Zeit gemeint, die wir brauchen, wenn wir von hier zu Fuß zum Marienplatz gehen, sondern vielmehr wird das genannt in Verbindung mit dem Verfallsdatum. Und wenn wir in einen Supermarkt gehen und uns, meine Frau, die fragt mich immer, hast du auch nach der Laufzeit, nach dem Verfallsdatum geschaut? Und dann wird das von den Leuten hoffentlich immer rechtzeitig herausgenommen aus den Regalen und nicht mit anderen Etiketten beklebt. Also die Ablaufzeit, die Laufzeit mit dem Verfallsdatum, Fahrzeit, Tatzeit in der Kriminologie, Kriegszeit. Wer kennt noch Kriegszeit, wenn er nicht aus einem Land kommt, wo er Krieg erlebt hat? Hier in Deutschland gab es 63 Jahre keinen Krieg. Wer jünger ist als 63 Jahre, weiß Kriegszeit und Friedenszeit gar nicht richtig zu unterscheiden, es sei denn, er glaubt an das, was ihm im Film gezeigt wird. Kriegszeit, Friedenszeit, Jahreszeit. Die Jahreszeiten, bald sind wir wieder in der Weihnachtszeit. Und unser ganzes Leben wird umspannt von unserer Lebenszeit, die bei jedem anders ist. Anders lang. Es gibt von der Bibel her auch vom prophetischen Wort den Begriff Endzeit und letzte Zeit. Und es gibt eine letzte Zeit für dich und für mich. Wir bekämen noch viele Wortkombinationen mit Zeit zusammen, wenn wir weiter darüber nachdenken. Aber genug davon. Alle diese zuletzt genannten Zeiten sind für jeden von uns anders gefühlt und was davon noch auf uns zukommt, was wir noch vor uns haben, wird anders verlaufen, bei jedem anders. Jeder von uns kann auch zurückblicken auf bestimmte Zeiten und wird in diesen Zeiten Misslungenes entdecken und Gelungenes. Er wird sich an Schmerzliches und Erfreuliches erinnern, an Schuld und Vergebung. Und damit komme ich zum zweiten Wort, ein Wort über die Zeit, das nicht von Salomo, sondern von seinem Vater stammt, von David. Im Psalm 103, Vers 2, gibt er einen Befehl, aber einen Befehl an sich selber. Er sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das hat er sich selbst befohlen und hielt das auch für sehr wichtig. Er hat es aber auch aufgeschrieben, sonst wäre es nicht zu uns gekommen. Und er wollte wohl auch, dass andere diesen Befehl an sich selber übernehmen und zu sich selbst auch sagen: Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So sehr auch die Psalmen an anderen Stellen beklagen, wie unterschiedlich das Los und das Geschick der Menschen ist, so machen sie doch immer wieder darauf aufmerksam, dass Verdruss und Freude in jedem Menschenleben vorkommt. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass wir nicht selten zwischen Depression und Jubel hin und her schwanken. Aber dieser Psalmtext ruft uns auf, die in unserem Gedächtnis gespeicherten schönen Erlebnisse zu verfestigen, damit wir uns immer wieder daran erinnern können, an diese Glücksstunden. Und das kann man einüben, dieses sich erinnern, mit diesem sich selbst gegebenen Befehl: vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Gute ist so reichlich, dass wir Grund haben, Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat nicht jeder von uns Ursache, Gott dafür zu danken, dass er Mensch geworden ist? Habt ihr Gott schon mal dafür gedankt? Hab Dank, dass ich Mensch bin. Die größte Wahrscheinlichkeit hätte ja wohl darin bestanden, dass wir nichts geworden wären. Absolut nichts, gar nichts. Oder vielleicht ein Stückchen Raum, ungefüllter Raum im Weltall. Oder ein Atom. Oder ein Körnchen interstellarer Materie. Und wenn wir schon dieses außergewöhnliche Glück, das weit über einen Sechser im Lotto mit Zusatzzahl hinausgehen würde, wenn wir schon das Glück gehabt hätten, etwas auf der Erde zu sein, mit den tollen Lebensbedingungen, vielleicht wären wir eine Alge geworden oder ein Insekt. Aber Geschwister, wir sind Menschen geworden. Menschen, das muss man sich einmal wirklich durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet. Und zwar solche, die jetzt leben und nicht vor 500, 600 Jahren gelebt haben und schon nicht mehr sind. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wahrscheinlich der größte Teil von uns hat auch noch ein Stück vom 20. Jahrhundert mitgenommen. Wir leben jetzt und zwar in einem Land, in dem es seit 63 Jahren keinen Krieg gibt. Ich habe mal eine kleine Kurzansprache von Otto von Habsburg gehört. Da hat er gesagt: Seien Sie doch nicht so unzufrieden. Bedenken Sie, wie lange wir nun schon Friedenszeiten haben. Sie werden lange in der deutschen Geschichte suchen müssen, um einen solchen langen Friedensabschnitt finden zu können. Die meisten unter uns haben also noch keine Hungersnot und noch keine Vertreibung erleiden müssen. Der Text lehrt uns also, nicht nur unseren Blick nach vorn zu richten, auf die Zukunft. Wir sagen sonst immer, du musst deinen Blick nach vorn richten, schau in die Zukunft. Nein, dieser Text lehrt uns, den Blick zurückzurichten. David ruft uns auf, uns zu erinnern. Zum einen im Großen der Geschichte das Walten und Handeln Gottes zu erkennen und im Kleinen in unserem persönlichen Ergehen und Erleben die spürende, helfende, bewahrende Hand Gottes zu erkennen. Wir haben vorhin das Lied gesungen von Joachim Neander, das Lied Nummer 2. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und da hieß es in der dritten Strophe: In wie viel Not hat nicht der mächtige Gott über mir Flügel gebreitet. In Nöte sind wir alle schon gekommen und kommen wir hinein, ob Krieg oder Frieden ist. In wie viel Not hat nicht der mächtige Gott über dir Flügel gebreitet. Dieser Joachim Neander hat das gedichtet in seinem Todesjahr, 1680. Er ist nur 30 Jahre alt geworden. Er hat Theologie studiert, war dann Rektor einer reformierten Lateinschule in Düsseldorf, war ein sehr bekehrter, tiefgläubiger Mann, hat Hausbibelkreise eingerichtet, da hat er Schwierigkeiten in Düsseldorf bekommen, dann ist er in seine Geburts- und Heimatstadt zurückgegangen, nach Bremen, und hat dort noch ein Jahr als Prediger gearbeitet, bis er gestorben ist, mit 30. Eine ganze Menge wunderbarer Lieder stehen in unserem Gesangbuch. Er hat viele geschrieben. Das aber, was wir gesungen haben, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, ist vielleicht das bekannteste und wird fast in allen Kirchen gesungen. Indem wir uns an die vielfältige Hilfe Gottes erinnern, richten wir unseren Blick zwar zurück, aber dadurch bekommen wir Kraft, nun auch in die eigentlich scheinbar dunkle Zukunft zu schauen, aber hin bis zum Ende, bis zu dieser Verheißung, in der Gott alles wieder vollkommen machen wird. Seneca, ein römischer Philosoph und Gelehrter, auch Politiker, hat einmal gesagt, was einmal war, ist grundsätzlich möglich. Und dann sagte er zu seinen Schülern, dass ihm die Jahrhunderte dienen müssen. Die Jahrhunderte der Vergangenheit. Wieso? Er muss sie natürlich kennen. Dann kann er aus der Vergangenheit lernen. Bismarck hat in seinen Memoiren, die er seinen Kindern, Söhnen und Enkeln widmete, geschrieben, den Söhnen und Enkeln zur Kenntnis der Vergangenheit, zum Verständnis der Gegenwart und zur Lehre für die Zukunft. Was für ein tolles Wort. Auch das Volk Israel war angehalten, die Geschichte, in der Gott das Volk geführt hat, nach Ägypten, aus Ägypten wieder heraus und durch die Jahrhunderte hindurch, immer wieder sich vor Augen zu halten, und hat die Eltern, die Väter aufgefordert, den Kindern und Enkeln das immer wieder zu erzählen. Es wird also eigentlich unser Leben, unsere Gegenwart wird reicher, viel reicher, wenn wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott, die Erlebnisse in unser Bewusstsein hereinholen. Wir werden ganz anders mit der Gegenwart fertig und können viel vertrauensvoller in die Zukunft schauen. Und nun zum letzten Text. Auch wieder ein Wort des Königs David aus dem Psalmen, aus dem 31. Psalm, ist es der Vers 16. Und dieses Wort ist vielleicht das älteste von den drei Bibelworten, die ich nun genannt habe. Das ist auch wieder ein ganz kurzer Satz, der sich fast wie ein Sprichwort in uns schon eingeprägt hat. Es heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Ob wir nur 10 Jahre alt werden, und es gibt Menschen, Kinder, die schon vorher sterben müssen. Die Kindersterblichkeit war früher sehr groß, bei uns ist sie heute relativ gering, trotzdem kommt es noch vor. Aber es gibt Länder auf der Erde, in denen die Kindersterblichkeit noch riesengroß ist. Und manche werden 20. Ihr Älteren, denkt an die Kriege, wie die jungen Männer, kaum dass sie hinaus ins Feld gekommen sind, abgeschossen und weggeschlachtet worden sind. 20. Mancher wird 40. Dieser Joachim Neander ist nur 30 Jahre alt geworden. 60, 80 oder über 100 Jahre alt können Menschen werden. Wie alt jeder von uns wird, die wir jetzt hier sind, weiß keiner. Es gibt den selbstverschuldeten Tod, wie wir vor einer Woche über Jörg Haider erfahren haben. Und es gibt den fremdverschuldeten Tod durch Krieg, durch Rücksichtslosigkeit anderer. Und es gibt den Tod, der durch das Ausklingen der Lebenskraft eintritt. Ihr wisst, wir haben selbst Leid gehabt und sind noch nicht darüber hinweg. Vor 4 Monaten ist unser Sohn verstorben. 48 war er. Das ist hart. Aber er hat vielleicht so 10 Tage vor seinem Tod, wo er genau wusste, dass er in Kürze sterben wird, gesagt: Ich glaube, es kommt nicht darauf an, wie alt einer wird, sondern ob er etwas für seine Mitmenschen getan hat. Er war Architekt und er war es von Herzen. Und beim Wohnungsbau war ihm immer daran gelegen, Wohnbereiche zu schaffen, in denen sich die Menschen wohlfühlen konnten. Also, wie alt wir werden, es liegt in Gottes Ratschluss. Und wenn er uns jung sterben lässt, das muss nicht eine Strafe Gottes gewesen sein, weil wir ihm vielleicht nicht gehorcht hätten. Meine Zeit, unsere Zeit steht in Gottes Händen. In jedem Fall kann Gott das Sterben hinausschieben oder zulassen. Er kann das Sterben hinausschieben, selbst wenn einer etwas so Leichtfertiges tut, dass er hätte normalerweise sterben müssen. Und er kommt, mit einem blauen Fleck davon. Gott kann hinausschieben, aber er muss es nicht. Gott kann zulassen. Wann Gott den Tod bei dir und bei mir zulässt, wissen wir nicht. Auf alle Fälle gilt, meine Zeit steht in seinen Händen. Ist das nicht ein Trost? Ja, aber nur, wenn wir uns zu Lebzeiten in Gottes Hand begeben haben. Wenn wir das tun, wenn wir jetzt die Verbindung und Gemeinschaft mit Gott suchen, dann wird auch jenes Wort uns gelten, das Jesus zum Abschied an seine Jünger gerichtet hat. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, dass wir mit Gott in unserem Leben jetzt so in Verbindung stehen, dass er uns dann, wenn er wiederkommt, zu sich nehmen kann in seine Ewigkeit. Amen.